Ravels Klaviermusik, die birgt so einige Geheimnisse. Ich bin Malte Hemmerich, Musikredakteur bei SWR Kultur, spiele selbst Klavier und schaue mir die Klavierzyklen von Ravel an in dieser Reihe und auch die Klavierkonzerte. Jetzt zum 150. Geburtstag des Komponisten, da mache ich das nicht alleine, sondern ich habe einen Experten für Ravels Klaviermusik bei mir in Treffpunkt Klassik, Alexander Krichel, der mich ja vielleicht schon auf die Seite der Klavierliebhaber bei Ravel gezogen hat. Hey Alex, schön, dass du da bist.
Ja, vielen lieben Dank, sehr gerne.
In 5 Folgen sprechen wir in der Reihe Krichels Ravel über die 3 großen Zyklen und jetzt die beiden Klavierkonzerte. Zuerst ist sein G-Dur-Konzert bei uns hier an der Reihe und ich möchte 2 Fragen zu Ravel beantwortet haben. Kann er Jazz und kann er Melodien schreiben in dieser Folge? Meinst du, das kriegen wir hin?
Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin.
1929, da hat Ravel angefangen, dieses G-Dur-Konzert zu schreiben und er spricht in einer Notiz zu diesem Werk einerseits vom Geiste Mozarts und andererseits vom Jazz. Wie geht denn das zusammen?
Also ich glaube, die Transparenz bei diesem Konzert, das erinnert sehr an Mozart. Also es ist einfach die Art, wie es orchestriert, wie es komponiert ist. Also es hat so ein bisschen was von Mozarts Saint-Saëns vielleicht auch. Und ja, auf jeden Fall hat es dann direkt beim ersten, also nach dem ersten großen Orchester tutti, der Einsatz des Klaviers, da, wenn man jetzt in Bildern sprechen möchte, für mich ist das wirklich ein verdurstender Solist in der Wüste, der eben absoluten Free Jazz spielt.
Okay, das hört sich erstmal spannend an. Erster Satz, Klavierkonzert G-Dur von Ravel mit Christian Zimmermann am Klavier.
Schon fantastisch.
Was gibt uns denn hier jetzt um den Jazz-Eindruck? Die Harmonik ist das?
Die Harmonik und es ist natürlich auch sehr der Interpret. Also das ist, wenn man bei Ravel hat man ja auch manchmal das Gefühl, dass es ganz anders klingt, als es notiert ist. Also wenn man in die Noten guckt, als Musiker, als Musikerin, denkt man, dass es anders klingt und dann hört man es und es klingt tatsächlich anders. Das macht er hier. Also er spielt eben sehr frei im Rhythmus und auch bei den Vorschlägen, das ist quasi wie improvisiert irgendwo.
Rhapsody in Blue von Gershwin ist 5 Jahre her gewesen, als Ravel das hier komponiert hat. Das war ja damals ein großer Erfolg. Will er sowas auch forcieren oder findet er den Jazz wirklich spannend auch?
Also ich habe den Eindruck, dass der Jazz schon auf jeden Fall auch ein Thema für Ravel dann war, weil er immer wieder auch in die Richtung geht, immer wieder auch Harmoniken aus der Zeit benutzt, auch im Klavierkonzert, über das wir in der nächsten Folge sprechen werden. Also das ist schon irgendwo, er versucht es schon zu integrieren und irgendwo auch zu berücksichtigen und ich glaube, dass das definitiv ein Thema war, das für ihn da war.
Einige Musikwissenschaftler schreiben bei diesem Konzert von Zirkusatmosphäre und ich glaube, das meinen sie jetzt nicht unbedingt positiv, oder? Wie siehst du das? Ist es so bunt einfach? Ist das das, was Leute irgendwie triggert?
Sagen, vielleicht ist es auch gar nicht so negativ gemeint, also weil es natürlich sehr, sehr unterschiedlich ist. Und was wir jetzt gehört haben, ich habe ja dieses Bild gehabt, der einsame Solist in der Wüste, der verdurstet. Und dann haben wir diesen wunderbar romantischen zweiten Satz mit diesen ewig langen Phrasen, eigentlich den längsten Phrasen, die ich so kenne mit. Und dann den dritten Satz, der wirklich dieser Zirkus ist, ja, das ist das reinste Feuerwerk, was da Ravel entzündet. Also ich denke, dass das einfach sehr unterschiedlich, sehr heterogen einfach komponiert ist und das ist vielleicht das, was die Leute dann als Zirkus bezeichnen.
Ich würde gerne jetzt auf diesen zweiten Aspekt mal eingehen, weil mich das auch interessiert, diese Melodien, die Ravel schreibt. Hier habe ich es ein bisschen reißerisch formuliert, kann Ravel Melodien schreiben? Natürlich kann er das. Für mich ist seine Musik ja auch oft voller Einfälle, die sich im Hintergrund durchziehen. Aber dieser zweite, der steht jetzt ja diametral entgegen zu anderen, denn er hat eine unendliche Melodie Und das ist irgendwie einmalig bei Ravel, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also so, ich glaube, dass da auch irgendwo, wenn man es hört, denkt man, das ist einfach Musik fürs Herz. Also um es jetzt kitschig auszudrücken, weil wir brauchen ja auch ein bisschen Kitsch in dieser Senderei. Aber Ravel selbst hat gesagt, dass er eigentlich an diesem Satz unfassbar lange konstruiert hat, weil es gar nicht so leicht ist.
Unglaublich schwer zu komponieren. Und genau. Er dachte dabei an Mozarts Klarinettenquintett und das hat ihn unter Druck gesetzt.
Auch. Ja, genau. Also Klavier ist ja auch keine Klarinette. Also wir haben natürlich eine ganz andere. Bei uns wird der Ton immer leiser. Wir schlagen ihn an und dann irgendwann ist er weg. Ravel, also so eine Phrase funktioniert ja, dass man Spannung aufbaut und dann irgendwann die Endspannung passiert. Also dass sie rund ist. Und hier hat man das Gefühl beim zweiten Satz, sie hört einfach nicht auf. Also das entspannt eigentlich gar nicht bis zum Schluss.
Lass uns das, bevor wir weiter darüber reden, einmal hören. Ja, irgendwann muss man ausblenden, aber es hört aber eigentlich
sind,
nicht
wir
auf.
Wir sind immer noch in der Phrase. Es ist unendlich eigentlich, was Ravel hier komponiert. Und das ist auch sehr schön.
Ja, und es entsteht, glaube ich, auch durch diesen Gegensatz. Wir haben eigentlich eine Begleitung, die so typisch ist für irgendwie einen Dreier mit abgeschlossener...
Ja, Sechs-Achtel-Takt eigentlich.
Ja, genau. Ja. Mit abgeschlossener Phrase, aber... die geht irgendwie, macht weiter so, was sie will und die Melodie macht aber auch, was sie will. Und
Melodie macht, was sie will, Rhythmus macht, was sie will, Schwerpunkt macht, was er will. Es geht immer weiter und immer, wenn man denkt, jetzt sind wir kurz davor, zum Schluss zu kommen, macht er doch noch etwas, was es einfach weiterführt. Auf so eine menschliche Art, wenn man überlegt, also ich fand es fast total entromantisierend, als ich dann gelesen habe, dass er daran stundenlang saß und überlegt hat.
Weil man sich so vorstellt, eigentlich, das fließt aus einem raus und er hat es einfach aufgeschrieben.
Genau, also man hat dann so diese romantische Vorstellung, das ist im Moment entstanden und es gab keine andere Option als genauso, wie es dann am Ende war. Und ja, also das ist aber, darum geht es ja in der Musik, in der Kunst, dass es genauso wirkt. Ja. Und das finde ich wunderschön hier.
Harte Arbeit für dann die totale Freude, leicht aussehen für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Du als Pianist und Experte für Ravels Solowerke gegen seine Konzertwerke. Es gibt ja die Komponisten, die super Solo schreiben und im Konzert, da funkt es irgendwie nicht. Oder die großen Solistenwerke, die geschrieben werden, toll orchestriert, aber die Solowerke sind nicht so. Bei Ravel kann er einfach beides super?
Er war einfach großer Perfektionist. Also das, was auch immer parallel zu dieser Emotionalität lief und auch als Orchestrator, er wusste einfach, was er wann einsetzt und ja, war ein großer Meister des Klangs eigentlich.
Und er kann sogar zwei Konzerte gleichzeitig komponieren, denn zusammen mit diesem G-Dur-Konzert, da schrieb Ravel auch an seinem Konzert für die linke Hand D-Dur. Und das besprechen wir dann in unserer letzten Folge von Krichels Ravel. Danke, Alexander Krichel, für deine Gedanken heute zum G-Dur-Konzert.
Vielen Dank und ich hoffe, wir machen aus dir jetzt noch einen Ravel-Liebhaber.
Auf jeden Fall. Wir haben noch eine Chance und wir sind auf einem guten Weg.
Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Bis dahin.